Laudetur Jesus Christus. Treffpunkt Weltkirche, das Nachrichtenjournal von Radio Vatikan.
Die Schlagzeilen. Papst hört 3 Stunden lang Missbrauchsopfern zu. Fast alle Muslime lehnen ISIS ab. Und vor einem Jahr Franziskus auf Lampedusa. Herzlich willkommen, ich bin Mario Galgano. Papst Franziskus hat an diesem Montagmorgen 3 Stunden lang Opfern von Missbrauch durch Kleriker zugehört. 6 Personen waren von Kardinal Sean O'Malley, dem Koordinator der Vatikankommission über Kindesmissbrauch, zu dem Treffen eingeladen worden, informierte Vatikansprecher Pater Federico Lombardi. Bei den Missbrauchsopfern handelt es sich um je 2 aus Deutschland, Irland und England, je 2 Frauen und 2 Männer. Sie nahmen an der Morgenmesse mit Papst Franziskus teil. Mehr zur Predigt des Papstes hören Sie später noch. Zuerst aber zur Pressekonferenz mit Pater Lombardi. Ein Beitrag von Gudrun Seiler.
Die 6 Missbrauchsopfer waren bereits am Sonntag in der Casa Santa Marta im Vatikan eingetroffen. Papst Franziskus begrüßte sie bereits beim Abendessen. Bei der Morgenmesse am Montag um 7 Uhr seien die Menschen und ihre jeweiligen Begleiter anwesend gewesen, ebenso die Angehörigen der päpstlichen Kommission, die in Franziskus Auftrag das Thema Missbrauch durch Kirchenangehörige breit aufarbeitet. Danach hätten alle gemeinsam ein Frühstück eingenommen. Die Einzelbegegnungen mit dem Papst dauerten nach Lombardis Angaben von 9 bis fast 1/2 Uhr, also je eine gute halbe Stunde lang. Lombardi.
Ich habe kurz mit den 6 Menschen gesprochen und kann sagen, sie waren emotional berührt und voller Dankbarkeit für die Möglichkeit, mit dem Papst so ausführlich sprechen zu können. Sie hatten das Gefühl, mit großer Aufmerksamkeit und Offenheit angehört zu werden.
Papst Franziskus habe unter Beweis gestellt, dass Zuhören beim Verstehen hilft und einen Weg vorbereitet, um wieder Vertrauen zu fassen und die Wunden zu heilen, sagte Lombardi. Über die Inhalte der Einzelgespräche habe er keine Informationen. Lombardi konnte nicht bestätigen, ob eines der beiden Opfer aus Irland einen schärferen Umgang mit dem irischen Kardinal John Brady gefordert habe, der Täter gedeckt haben soll. Wichtig sei, so Lombardi, dass die Begegnung von Papst Franziskus mit den Missbrauchsopfern ein Beispiel werden kann.
Der Papst, der einen so breiten Raum des Zuhörens öffnet, gibt eine klare Botschaft an alle. Man muss zuhören und die nötige Zeit widmen, damit sich die Seele öffnet. Es geht darum, die Wunden zu heilen, eine Möglichkeit der Versöhnung mit Gott und der Kirche zu öffnen.
Papst Franziskus habe nach den langen Begegnungen erschöpft und erschüttert auf ihn gewirkt, sagte Lombardi.
Wäre es nur ein formales Treffen gewesen, hätte es wohl viel kürzer gedauert, wie viele sich das gedacht hatten. Aber es war ein ganzer Vormittag. Er war berührt, wie jeder Mensch, jeder Priester, der eine Begegnung dieser Art hat mit Menschen, die so schweres Leid erlitten haben und Wunden haben. Es ist immer eine extrem anstrengende Begegnung.
Die Auswahl von nur 6 Missbrauchsopfern sei dem Umstand geschuldet, dass tiefgehende Gespräche gewünscht wurden, sagte Lombardi. Die Menschen kämen aus 3 Ländern, deren Ortskirchen Strukturen für den Umgang mit Missbrauchsopfern geschaffen hätten. Leider gäbe es noch viele andere Länder und Situationen, in denen Missbrauch durch Kirchenleute aufgetreten sei. Das Thema sei heute ein starkes Thema in der Kirche. Die päpstliche Kommission zur Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der Kirche, die das Treffen der 6 Menschen mit dem Papst organisiert hatte, hatte am Sonntag zum 2. Mal seit ihrer Gründung getagt, informierte Lombardi. Dabei sprach man unter anderem über die Statuten und mögliche neue Mitglieder.
Der Papst habe auf Spanisch die Predigt gehalten, in der er das Problem des Missbrauchs durch Kirchenleute breit thematisierte, informierte Lombardi. Mehr von Stefan von Kempis.
Missbrauch sei Sakrileg, so der Papst. In ihren Opfern erkenne die Kirche Jesus und sie wolle weinen. Weinen angesichts des verabscheuungswürdigen Missbrauchs, der für immer Narben zurücklasse.
Profanen la imagen misma de Dios, a cuya semejanza hemos sido creados.
Franziskus wörtlich, bitten wir um die Gnade des Weinens, gemeinsam mit der Gnade der Wiedergutmachung. Er wandte sich direkt an die anwesenden Missbrauchsopfer. Ihre Präsenz hier spricht vom Wunder der Hoffnung, welche die tiefste Dunkelheit überwunden hat. Ohne Zweifel, es ist ein Zeichen der Barmherzigkeit Gottes, dass wir heute die Möglichkeit haben, uns zu begegnen. Der Papst weiter.
Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales.
Vor Gott und seinem Volk bitte ich demütig um Vergebung. Ich bitte um Vergebung auch für die Sünden der Unterlassung von Seiten der Leitung der Kirche, die nicht angemessen auf die Anzeigen von Missbrauch durch Familien und durch die die Opfer von Missbrauch wurden, reagiert hat. Das hat, so Franziskus weiter, das Leiden derer, die missbraucht wurden, noch vermehrt und die Gefahr für andere Minderjährige. Es gebe im Dienst der Kirche keinen Platz für Menschen, die missbrauchen, so der Papst weiter. Er verpflichte sich dazu, keinerlei an einem Minderjährigen angerichtete Schäden zu tolerieren, sei der Täter nun Kleriker oder nicht. Alle Bischöfe müssten ihr Amt so ausüben, dass der Schutz gewährleistet sei. Daran werde man sie messen. Der Papst betonte auch die Wichtigkeit, die die Ausbildung zum Priestertum beim Schutz Minderjähriger spiele. Die Bildung aller Menschen, die in der Kirche arbeiteten, müsse so angelegt werden, dass sie diese Grundsätze umsetzen könnten. Wir müssen alles tun, um sicherzustellen, dass sich diese Sünden in der Kirche nicht wiederholen.
Die Kurznachrichten mit Nina Özelt.
Australien. Der Heilige Stuhl hat der australischen Missbrauchskommission Dokumente zu zwei Priestern übermittelt, die in Australien wegen Missbrauchs an Minderjährigen angeklagt sind. Das teilte der Präsident der Nationalen Missbrauchskommission und Richter Peter McLellan mit. Die Kommission untersucht Fälle von sexuellen Übergriffen an Minderjährigen in weltlichen und kirchlichen Institutionen und Einrichtungen. Der Richter kritisierte nach Angaben der Nachrichtenagentur ANSA jedoch die Haltung des Vatikan, weil dieser seiner Meinung nach nicht alle Dokumente geschickt habe. In einem Brief an die australische Kommission habe der Heilige Stuhl darauf hingewiesen, dass nicht alle angeforderten Papiere sachdienlich seien und mit den untersuchenden Fällen zu tun hätten. Vatikan. Das Vatikanische Gericht hat am Wochenende den Geschäftsführer der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore verhört. Das berichtet die Nachrichtenagentur Vatican Insider. Der polnische Geistliche Bronisław Morawiecz wird beschuldigt, sich auf unerlaubte Weise Geld und Güter der Basilika angeeignet zu haben. Die Anklage sei laut geworden, nachdem die Vatikanische Präfektur für Wirtschaftsangelegenheiten Ungereimtheiten bei Kontrollen der finanziellen Lage der Basilika feststellten. Papst Franziskus hat den venezolanischen Präsident Nicolas Maduro gebeten, den Weg der Verständigung und der Versöhnung für das südamerikanische Land einzuschlagen. In einer Grußbotschaft, die der Papst zum Nationalfeiertag vom 5. Juli an das Volk richtete, rief er zu Gerechtigkeit, Eintracht und gegenseitigem Verständnis in der Gesellschaft auf. Die über die Nunziatur in Caracas an die Regierung des Landes übermittelte Botschaft trägt das Datum vom 20. Juni, wurde jedoch erst am Wochenende veröffentlicht. Irak. Der chaldäische Erzbischof von Mosul, Amel Shimon Nona, hat Gerüchte über die Entführung eines Priesters dementiert. Dasselbe gelte für eine ähnliche Meldung über die Entführung einer Ordensfrau, so Erzbischof Nona gegenüber dem Fidesz-Dienst. Am Sonntag hatten Medien von einer Entführung der beiden Gläubigen der chaldäischen Kirche durch nicht identifizierte bewaffnete Männer berichtet. Alle Priester hätten Mosul schon nach der ersten Offensive unter Leitung der dschihadistischen Gruppe Islamischer Staat im Irak und Levante, ISIS, verlassen, so der Erzbischof. Es beunruhige ihn, dass je nach Interessenslage falsche Informationen zur Lage der Christen im Irak und im Nahen Osten verbreitet werden, fügte Nona hinzu.
Der Anführer der islamistischen Terrorgruppe ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, hat alle Muslime der Welt aufgerufen, ihn als geistliches Oberhaupt des Islam anzuerkennen und ihm zu gehorchen. Die Gruppe ISIS hatte vergangene Woche bereits ein sogenanntes Kalifat ausgerufen, also die Einführung eines islamischen Gottesstaates, der sich über den gesamten arabischen Raum erstreckt. Für islamische Gelehrte aus dem Nahen Osten sind die Ankündigungen al-Baghdadis ein Affront und nicht hinnehmbar. Das sagt im Gespräch mit Radio Vatikan der libanesische Richter am sunnitischen Gerichtshof und ehemaliger Generalsekretär der obersten sunnitischen Gelehrteninstanz in Beirut, Mohammed Mokari. Er kritisiert vor allem, wie die ISIS-Terroristen gegen Christen in Syrien und im Irak vorgehen.
Chasser les chrétiens ou
Die Gewalt gegen Christen und die Zerstörung von christlichen Kirchen ist nicht hinnehmbar. Was ISIS in Syrien und im Irak gegen Christen macht, kann kein Muslim gutheißen. Der wahre Islam respektiert die anderen Religionen und vor allem gibt es ja eine besondere Bindung zwischen dem Islam und dem Christentum, die bereits unser Prophet festgeschrieben hat. Er sagt ja, verdammt sei, wer Christen etwas Böses tut.
Mit der Ausrufung des Kalifats sorgte die ISIS-Gruppe für Schlagzeilen und für Aufsehen im arabischen Raum. Vom islamischen Recht ist ein solcher Schritt nicht gedeckt, erklärt der Islamgelehrte.
Was die ISIS zum Kalifat sagt, ist aus islamischer Sicht nicht möglich, denn ein Kalifat kann nicht einfach ausgerufen werden, sondern es kann nur durch eine Wahl gegründet werden. Und dies war sicherlich nicht der Fall. Im Übrigen sind die Leute von der ISIS gar nicht befugt, im Namen des Islam zu sprechen. Sie sind ja in Syrien oder im Irak einzig deshalb, um Krieg zu führen. Sie repräsentieren auf jeden Fall nicht den sunnitischen Islam.
Richter Nokari kritisiert auch die Tatsache, dass die ISIS-Gruppe ein geschlossener Club sei. Dies entspreche ebenfalls nicht der islamischen Tradition. Nokari bemängelt auch, dass es sich bei den ISIS-Leuten nicht um intellektuelle Muslime handelt. Um das Gedenken der Reformation 2017 vorzubereiten, ist im deutschsprachigen Raum ein neues Internetprojekt gestartet. Unter der Adresse www.2017gemeinsam.de kann jeder Gläubige, ganz gleich welcher Konfession, seine Meinung zu dem Thema einbringen. Ausgangspunkt ist das katholisch-lutherische Dialogdokument »Vom Konflikt zur Gemeinschaft«, das im letzten Jahr veröffentlicht wurde. Jeweils am Anfang der Woche stellen prominente Kirchenvertreter Beiträge ins Internet. So waren es an diesem Montag der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Martin Junge, sowie der vatikanische Kumene-Verantwortliche Kardinal Kurt Koch. Oliver Schugraf ist beim Verband der Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, VELK, für die kumenischen Grundsatzfragen und Katholika zuständig. Im Gespräch mit uns sagt er, dass nach der Veröffentlichung des Dialogdokuments vom Konflikt zur Gemeinschaft eines klar wurde im deutschsprachigen Raum.
Wir wollen das Ganze auch ökumenisch machen, wenn es schon um ein ökumenisches Dokument geht. Und genau da kommen wir ja auch der Bitte oder dem Aufruf vom Lutherischen Weltbund und vom päpstlichen Einheitsrat nach, die ja angeregt haben, dass vor Ort das Dokument auch ökumenisch und gemeinsam studiert wird.
Wie das konkret geschehen soll, erläutert Burkhard Neumann, einer der Direktoren des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik in Paderborn. Er hat an dem Projekt 2017gemeinsam.de ebenfalls direkt mitgewirkt.
Also konkret ist es so, dass jeder entsprechend kommentieren kann. Da muss sich natürlich voranmelden, aber das ist überhaupt kein Problem. Jeder Teil des Textes, jeder Paragraph kann entsprechend kommentiert werden und alle, die Interesse daran haben, Freude daran haben, sind eingeladen, das zu tun. Das Zweite, was wir eben haben, sind diese Prominenten, die jeweils am Anfang der Woche zu einer Frage, in der wir sozusagen bestimmte Themenstellungen des Dokuments aktualisiert haben, auf unsere heutige Zeit übersetzt haben, die da eben in kurzen Blogs, in kurzen Kommentaren dazu Stellung nehmen, von daher auch nochmal eine Diskussion anregen sollen zu bestimmten Fragen.
Aus lutherischer Sicht sei dieses Projekt an sich schon ein ökumenischer Erfolg, so Schufgraf vom VELK.
Zum einen zeigt es, dass es einfach sehr gute ökumenische Beziehungen in Deutschland gibt, sodass es möglich war, ohne große Probleme Ansprechpartner auf beiden Seiten zu finden, die dann an sowas mitmachen. Und dann hoffen wir natürlich, dass viele mitmachen, ökumenisch von den beiden Kirchen und darüber hinaus jetzt nicht nur Lutheraner, sondern in Deutschland natürlich auch Vertreter aller evangelischen Kirchen und sich gemeinsam darauf besinnen, was können wir eigentlich gemeinsam hin auf 2017 tun in den nächsten Jahren, was tun wir eh schon die ganze Zeit gemeinsam, wo sind gute ökumenische Projekte, die wir bereits verwirklichen und wie können wir uns noch besser gegenseitig kennenlernen, unsere theologischen Diskussionen führen, die wir noch zu führen haben.
Das Reformationsjubiläum 2017 ist aus katholischer Sicht und nicht nur bisher auch kritisch betrachtet worden. Ökumene-Kardinal Kurt Koch erinnerte in Interviews mit Radio Vatikan mehrmals daran, dass es eigentlich nichts zu feiern, sondern vor allem ein Gedenkmoment sei. Das Dokument vom Konflikt zur Gemeinschaft behandelt auch die Hindernisse in den ökumenischen Gesprächen. Neumann vertritt sozusagen die katholische Seite beim Projekt 2017gemeinsam.de.
Aber uns ist es wichtig, sozusagen über den Kreis derjenigen, die sich von Berufswegen oder als Fachleute mit diesem Dokument beschäftigen und dessen Impulse weitergeben müssen, das natürlich breiter zu streuen und möglichst viele zu erreichen und dazu zu bringen, sich mit dem Text, den Ergebnissen des ökumenischen Dialogs oder die darin aufgewiesen werden, näher zu beschäftigen und Anregungen zu bekommen, das Jahr 2017 und die Herausforderungen, die darin stecken, dann auch für sich selber, für das Leben in der Gemeinde vor Ort noch ein bisschen stärker wahrzunehmen.
Es war die erste Reise des neu gewählten Papstes überhaupt. Vor einem Jahr, am 8. Juli 2013, besuchte Franziskus die Flüchtlingsinsel Lampedusa vor Sizilien. Ihm ging es darum, auf das Drama der Bootsflüchtlinge aufmerksam zu machen. Vor der Küste warf er einen Kranz ins Meer, zur Erinnerung an alle Verzweifelten, die die Überfahrt von Afrika in Richtung Europa nicht überlebt haben. Seine Predigt während der Messe war ein Appell gegen die, wie er es nannte, Globalisierung der Gleichgültigkeit. Mehr von Aldo Parmigiani.
Chi è il responsabile di questo sangue? Nessuno. Tutti noi rispondiamo così. Non sono io. Io non c'entro.
Wo ist dein Bruder? Wer ist der Verantwortliche für dieses Blut? Niemand. Wir alle antworten so: Ich bin es nicht. Ich habe nichts damit zu tun. Es werden andere sein. Sicher nicht ich. Aber Gott fragt einen jeden von uns: Wo ist dein Bruder, dessen Blut zu mir schreit? Niemand in der Welt fühlt sich heute dafür verantwortlich. Wir haben den Sinn für brüderliche Verantwortung verloren. Wir sind in die heuchlerische Haltung des Priesters und des Leviten geraten, von der Jesus im Gleichnis vom barmherzigen Samariter sprach. Wir sehen den halbtoten Bruder am Straßenrand. Vielleicht denken wir, der Arme, und gehen auf unserem Weg weiter. Es ist nicht unsere Aufgabe. Und damit beruhigen wir uns und fühlen uns in Ordnung. Die Wohlstandskultur, die uns dazu bringt, an uns selbst zu denken, macht uns unempfindlich gegen die Schreie der anderen. Sie lässt uns in Seifenblasen leben, die schön, aber nichts sind, die zur Gleichgültigkeit gegenüber den anderen führen. Ja, zur Globalisierung der Gleichgültigkeit. In dieser Welt der Globalisierung sind wir in die Globalisierung der Gleichgültigkeit geraten. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es geht uns nichts an.
Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Perdono, Signore.
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.